Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lyrische Bouquets aus dem Glas des Lebens. Es ist die 15. Folge der zweiten Staffel, insgesamt die 40. Folge mit dem verheißungsvollen Titel Niemand schlafe. In dieser Zeit, wo es dunkel ist, fällt es uns gar so leicht zu schlafen, aber schlafen wir wirklich oder sind wir nicht dauerwach? Dieser Frage werden Frank Richter und ich nachgehen. Ich wünsche viel Vergnügen.
Niemand schlafe. Schlaflos im Wandel der Zeiten, heul die Wolfstunde ihr Wimmern aus enttäuschten Eitelkeiten in die schwindende Nacht hinein. Und das Grauen am Morgen beginnt. Nichts als farblos die Schatten schwanken einsam ihre Wege entlang im Dickicht verborgener Wälder Äste, geborsten unter schwerer Last. Welch Grauen doch der Nebel entsinnt. Niemand schlafe im geopferten Glück am Rande einer erstarrten Nacht, flüstert vergnügt Mephisto seine List des seelenlosen Handelns einher. Welch Grauen unser Leben verrinnt.
Niemand schläft, Lichtbringer. Dies, die Zeit des Lichts, der multiplen Ichs, das Alles und Nichts, schlafloses Leuchten. Verströmt und strahlend jederzeit, leuchtende Gleichgültigkeit verklärt uns in uns und die Welt dazu. Niemand schläft, wenn es ihm gefällt. Das Jahr am Ende, alles flüchtet fort. Ich dimme mein Licht, blicke nord, wo meine ersehnten Schatten sind. Hier weht ein sanftes Licht in der Nacht und fremde Geister prüfen mich. Doch hier lebt mein Schlaf, lebt mein Wach. Ich trinke aus der Dunkelheit, entthrone mich im Reich des Lichts. Ich verliere meine Eindeutigkeit, doch ich verliere mich dabei nicht. Im Dunkeln ist ein Funken eine Sonne. Wer schläft, schickt sein Erwachen voraus.
Stefan, ich grüße dich. Sei mir herzlich willkommen.
Lieber Frank, herzlich willkommen. Schön, dich zu hören.
Ja, es ist schön, dich zu hören, Stefan. Und 5 Monate hat jetzt diese Folge gedauert. Und die Frage ist, waren wir irgendwie lyrisch eingeschlafen? Sind wir eingeschlafen? Was war denn da los jetzt in den 5 Monaten?
Ja, man könnte es eigentlich fast meinen, ne? Also zumindest die Hörer könnten den Eindruck gewonnen haben. Aber nein, sind wir natürlich nicht. Insbesondere du auf gar keinen Fall, denn du warst ja richtig fleißig von uns beiden.
Aber was heißt richtig fleißig? Also du weißt, aus dem Podcast raus entstanden dieses Wort Lyrisophie, was wir ja hier durch den Podcast tragen. Ich habe dann für mich ein kleines Experiment gemacht. Ich habe gesagt, Mensch, mal auch einen Eigendruckverlag ausprobieren, ein kleines Büchlein gemacht, Lyrisophie, kleines Alphabet des Liebens rausgebracht. Mhm. Und nebenbei auch im Rahmen der Kulturreihe Kultur im Logenhaus Dessau, einen gemeinsamen Auftritt mit der Susanne von Scheidt gehabt. Lyrik trifft Musik, Musik trifft Lyrik. Das war ein ganz fantastisches Event. Insgesamt hat Susanne ihre Lieder dargestellt. Ich konnte da 10 Gedichte auch beisteuern. Mhm. Und 3 Gedichte aus meiner Feder wurden von Susanne einem Lied und zu einem Song gemacht und den hat sie auch vorgestellt, diese 3 Lieder. Also es war ganz wunderbar, mir war lyrisch nicht langweilig und umso mehr freue ich mich nach dieser Pause auch mit dir wieder hier diese Staffel 2 auch mal zu einem Abschluss zu bringen, um dann die Gedanken frei zu haben für eine mögliche 3. Staffel.
Ja, wenn das nicht nach absoluter lyrischer Potenz klingt, dann weiß ich aber auch nicht. Also absolut was geschafft, würde ich sagen. Bei mir war es in der Zwischenzeit, also ich war nicht ganz so produktiv. Ich habe mich auf ein Lyrik-Magazin, ein Online-Magazin zugetextet.com konzentriert. Dort bin ich Redakteur und habe einige Lyrikband-Buchbesprechungen geschrieben und wir haben einen Literaturwettbewerb gemacht, der sehr viel Lesen erfordert, auch wenn ich da jetzt noch gar nicht so tief drin war. Aber dann habe ich für das Jahresmagazin einen kleinen Essay über Emily Dickinson und die Komplizenschaft des Lesers geschrieben, so hieß der Aufsatz. Also ja, aber ein eigenes Buch habe ich nicht geschafft. Also, aber ich fand das sehr inspirierend. Ich habe das ja von dir bekommen und dann auch redigiert an dich zurückgeschickt. Und aber grundlegend finde ich das einfach absolut inspirierend, was du da gemacht hast.
Also vielen Dank, und ich muss auch sagen, die von dir kommentierte Auflage, also diese erste Auflage, die ich gemacht habe, mit deinen Kommentaren, die sind ein heiliger Gral bei mir. Die liegen auch im Manuskript mit dazu, mit handschriftlichen Notizen, Bemerkungen, und die sind ja dann in der zweiten Auflage, respektive dritten Auflage, mit eingeflossen. Also auch erstmal herzlichen Dank dafür. Das ist für mich ein Schatz, der auch durch die Dynastie Richter vererbt werden soll, ne? Dass hier der Stefan Möhrs höchstpersönlich mit Bleistift kommentiert hat und Teil des Lobes, Teil der Verbesserung eingeflossen hat, wo ich dir sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin.
Ja, es ist eine schöne Literaturform, ne? Dass man kriegt das Buch von jemandem und antwortet darauf mit seinen Gedanken und seinen Kommentaren. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, das dann so zu schreiben und dann auch unmittelbar dann im Konsum, im Lesen die Gedanken daran fließen zu lassen und sie dann quasi ungefiltert und direkt zukommen zu lassen. Dass du das natürlich dann in eine gleich weitere Auflage hast einfließen lassen, also das ehrt mich umso mehr, das war eigentlich auf gar keinen Fall mein Ziel. Aber es ist natürlich schön, wenn du es nutzen konntest und du das dann anwenden konntest. Also es freut mich natürlich sehr und ehrt mich natürlich auch, dass du da meine Gedanken mitnimmst. Denn im Prinzip, das Buch war fertig und steht und war in sich komplett und geschlossen und gut und richtig. Also von daher hätte ja nichts mehr geändert werden müssen. Aber so geht das nun mal unter Lyrikern. Auch Goethe und Schiller haben sich ja regelmäßig über ihre Projekte auf dem Laufenden gehalten und teilweise auch Projekte abgetreten sogar. Die Kraniche des Ibikus zum Beispiel, das war ursprünglich ein goethisches Thema und hat dann
Ja.
Schiller gelaufen. Aber gut, ich will gar nicht in die Literaturtheorie. Aber auf jeden Fall, wir haben was geschafft, würde ich sagen.
Wir haben was geschafft, und ich für mich kann auch noch sagen, der Dezember diesen Monat, den würde ich am liebsten auch streichen, der war sehr, sehr doch von verzwickten Krankheiten gepflegt. Jetzt ist gerade so, dass meine Stimme wieder da ist und auch ausreichend da ist, dass man sagen können, wir können jetzt hier heute, kann man ja sagen, ist der 27.12., das Weihnachtsfest ist hinter uns, und dass man einfach sagt, jetzt kommt auch ein bisschen wieder die Kraft und auch die Lust, auch mal das gesprochene Wort wieder einfließen zu lassen. Und gerade jetzt in dem Moment, um auch mal auf das Thema heute zu kommen, niemand schlafe, ne? Das Gedicht ist früh in beim, also mein Gedicht, niemand schlafe, früh in den Morgenstunden entstanden. Und da ging es mir an den Tagen gar nicht gut. Also mich hat dann wirklich nochmal ein schwerer Rückschlag, eine Erkältung, eine fiebrige Erkältung eingeholt mit Viren, Bakterien, was auch immer da rumfleucht und rumgefleucht ist. Und dann war ich da und habe früh um 4 in der Wolfsstunde angefangen. Mensch, wie ist denn das jetzt eigentlich? Niemand schlafe. Was sind das eigentlich für Zeiten, die bei uns mit dabei sind? Und dann kamen so viele Bilder in meinen Kopf, farblose Schatten. Dickicht, und Stefan, du weißt, wir wollten eigentlich als 15. Folge was Leichtes machen. Also wenn das Thema leicht ist, dann möchte ich nicht wissen, wenn wir beide in die lyrische Schwere reingehen. Ja, und letztendlich war dann auch wieder so die Sinnfrage. Da habe ich so Mephisto einfließen lassen, seelenloses Handeln. Und dann, was wäre das für ein Grauen? Oder was ist das für ein Grauen, wenn ein Mensch nur da ist und sein Leben verrinnt einfach? Und das hat mich bewogen. Und dann habe ich dieses Gedicht in der Schlaflosigkeit am frühen Morgen, auch noch mit Fieber behaftet, ein paar Stichpunkte geschrieben. Habe auch an die Melodie Nessun Dorma gedacht, ne? Und habe dir das dann geschickt. Und jetzt kommt ja der Klassiker zwischen uns beiden.
Ja, genau.
Du schreibst dann hin, wir haben unser Thema für die Podcast-Folge und ich schreibe eine Replik.
Ja, und so ist es dann entstanden. Und ich habe ja deine Zeilen gelesen und eben zweifelsohne, und das werden auch die Hörer erkennen, ne, die Düsternis da drin ist ja unverkennbar. Und ich tue mich sehr leicht, dann das aufzunehmen, da meine Lyrik tendenziell auch diese Farbe hat und so ist. Und ja, ich meine, wir kommen immer wieder auf den Zeitbegriff. In welchen Zeiten leben wir? Und was sind das für Zeiten? Ich meine, freilich, wir wissen alle, was uns beschäftigt. Wir wissen alle, was die Tagespresse so weit umtreibt. Das müssen wir ja gar nicht weiter ausbreiten. Ich finde es immer interessant. Du hast gerade so gesagt, nur Dezember, den können wir eigentlich am besten streichen. Ist das nicht irgendwie jedes Jahr so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf den Dezember schaue, jetzt habe ich relativ Glück gehabt mit Erkrankung. Ich war auch zwar erkältet, aber deutlich milder, als das bei dir der Fall war. Aber wenn wir uns den Dezember anschauen, ne, alles rödelt, das wird dunkel, jeder redet irgendwie von Gemütlichkeit, Ruhe, Besinnlichkeit. Und die Weihnachtsfeiertage sind dann letztendlich nur die notwendige Bedingung, weil dann brauchen wir wirklich die Ruhe und Besinnlichkeit, weil wir vorher von Weihnachtsfeierbesäufnis und verwandtschaftlichen Pflichtbesuchen, was auch immer da ansteht bei Menschen, und Geschenkegehuddel und der dazugehörige Konsum irgendwie zu nichts anderes kommen. Also, aber es ist jedes Jahr das Gleiche, von daher sind meine Worte nicht irgendwie müßig? Ich weiß es nicht.
Das ist ein sehr interessanter Gang. Also ich bin jetzt gerade gedanklich auch, wir hatten ja letztes Jahr auch um die Weihnachtszeit unsere Podcast-Folge, wo wir so den ähnlichen Tenor haben. Letztendlich, Stefan, liegt es doch im eigenen, also praktisch die Veränderung oder sich dem zu entziehen, kann doch nur jeder Mensch für sich selber entscheiden. Ich kann dir aber sagen, da kommt für mich auch der Aspekt rein. Vielfach ist es ja, wir haben alle noch einen Brotberuf, ne? Dass du dann bis zum Anschlag was machst und arbeitest oder versuchst, Dinge zu machen und dann irgendwann realisierst du, das Ende des Jahres ist da, du hast es vorhin so süffisant gesagt, dann kommt dann so eine Weihnachtsfeier, kollektives Betrinken oder Feiern und dann geht das weiter und für mich war es dieses Jahr sehr interessant. Durch die doch Krankheit, die ich hatte, war sämtliche Vorweihnachtsstimmung ja weggewischt. Also für mich ging es um die Genesung. Dann hatte ich hier im Haus auch noch einen weiteren Krankheitsfall, der versorgt werden musste. Und dann auf einmal hieß es, jetzt ist Heiligabend. Und auf der einen Seite war ich echt überrascht, auf der anderen Seite hatte ich durch den Genesungsprozess, der mir aufgezwungen wurde, so viel Ruhe, wie ich es noch nie hatte. Und ich habe das sehr genossen.
Ja, es ist doch eigentlich wundervoll. Ich meine, jetzt bin ich irgendwie ein Meister des Sich-Entziehens und der misanthropischen Lebensweise und kann ja das, was vermeintliche Tradition ist, mit Leichtigkeit im Bausch und Bogen einfach wegwischen und mache das ja auch. Ich entziehe mich ja dann dem auch sehr gern und habe auch ganz wundervolle, stille Weihnachten dann gehabt. Aber es ist, also die Verlogenheit daran finde ich einfach so furchtbar. Die Verlogenheit jedes Jahr aufs Neue. Und deswegen ist ja auch in meinem Gedicht dann der Wunsch so sehr da, ne? Also nach Norden. Ich meine, klar, es sind die Lofoten dieser Ort, wo jetzt gerade so ziemlich völlige Finsternis herrscht. Aber wo ich einfach sage, sich darin einbetten, sich dahin zurückziehen, das heißt nicht, dass man sich für immer schlafen legt. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, ich schließe sie auf, aber ich will das alles nicht mehr sehen. Nein. Sondern man sagt, nee, ich begebe mich dorthin, wo auch meine Schatten sind und wo sie auch sein dürfen. Ich begebe mich dorthin, wo die Nordlichter sind, die ja eine ganz andere Art von Lichtquelle sind, nämlich ein Licht, das es nur im Dunkeln so richtig gibt. Und dann leuchtet, das aber sehr, sehr angenehm ist. Und natürlich die Dunkelheit, die es erlaubt, erstmal zu sehen, was eigentlich Licht bedeutet. Wenn man im dunklen Raum ein Teelicht anmacht, das ist so erstaunlich, wie viel Erleuchtung dann in den Raum kommt, wie viel man trotzdem noch sieht. Und in unserer so lichtdurchfluteten Luzidenzeit wissen wir das dann überhaupt noch oder sind wir nicht alle permanent geblendet? Und das ist einfach so was, was ich dann mit meinem Gedicht Niemand schläft, Lichtbringer dann gesagt haben wollte und das einfach in diese Zeit so mit hineinstelle.
Sehr, sehr schön. Also das ist ein schönes Bild, was du da gezeichnet hast mit dem Licht. Bei mir wieder niemand schlafe, hatte ich es ja eingangs schon erwähnt, ne? Man wird früh zur Wolfsstunde wach oder man kann nicht schlafen oder entweder man ist noch nicht eingeschlafen oder man ist wieder wach geworden und dann ja, das Wimmern der enttäuschten Eitelkeiten. Da habe ich so ein bisschen auch wieder meine Beobachtung der Sozialstudie gemacht, ne? Dann das Grauen am Morgen beginnt, also nicht das Morgengrauen, sondern wirklich das Grauen. Und auch mir geschaut, Mensch, wie ist das wieder? Thematik habe ich in der zweiten Strophe eingebaut, ne? Farblos die Schatten schwanken einsam ihrer Wege entlang. Dieses Thema wieder Alleinsein, Einsamkeit, gerade auch zur Weihnachtszeit im Dezember haben wir es ja, dass dann viele oft auch vorstellen, oh, wie ist denn das mit dem Weihnachtsfest? Bin ich einsam? Bin ich allein? Was ist der Unterschied, ne? Dann auch geborsten unter schwerer Last, dann ist auch dieses Ding, ach Mensch, das ganze Jahr ist so viel aufgebürdet und irgendwann kann ich nicht mehr, ich breche halt einfach auseinander, traditionell dann auch um die Dezemberzeit, wenn die Puste dann aus ist, ne? Ja.
Weihnachten, dass das
Ganz genau, ja.
komplette Kollektive zusammenbrechen, so.
Richtig, ja. Und dann zum Schluss, also in der dritten Zeile, dann ist hier wieder ich habe eine hohe Affinität zum Charakter des Mephisto, der wieder mit seiner List kommt und dann kommt dieses seelenlose Handelns einher und dann verrinnt das Leben. Und da ist es wieder der Appell, den ich selbst, das lyrische Ich, bei mir rausschicke und sage, achte bitte drauf, dass das, was du machst in deinem Leben, nicht seelenlos ist, sondern dass du das machst, was Feuer hat, was Esprit hat und nicht, dass dein Leben so irgendwie so fad daher plätschert. Ja.
Ich würde aber auch sagen, dass unsere beiden Gedichte, dass das lese ich also aus beiden heraus, aber auch ein Appell für die Stille sind, die
Ja.
qualitative Stille. Dass man wirklich sich einfach mal hinsetzt und ganz bewusst einfach, und wer hält es schon noch aus, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde lang vielleicht still ein Buch liest, vielleicht in Ruhe eine Tasse Tee trinkt und dabei nur eine Kerze anhat. Diese Stille kostet, spürt und sie pflegt. Also das ist, vielleicht ist das etwas, was im Dunkeln eigentlich ganz gut geht. Und vielleicht sogar am allerbesten geht. Also das ist auch noch so ein Anliegen, einfach, dass ich in unser beider Gedichte sehe, wo ich sage, boah, also Dunkelheit, Stille, die gehören zusammen, sind beide sehr, sehr pflegenswert und wichtig und halten uns vielleicht ab von diesem, ja, teuflischen Alltagswahn, der weder Stille noch angenehme Dunkelheit ist, sondern genau das Gegenteil.
Und Stefan, da stimme ich dir völlig zu. Und man erkennt auch wieder hier in roten Faden, also wenn man sich jetzt wir selbst mal die Mühe machen würden, nochmal die 40 Folgen reinzuschauen, wie oft wir an diesen Punkt kommen, wo wir diese besinnende Stille herausgearbeitet haben, sich die Zeit nehmen. Das ist wieder auch die Imkehr in sich herein. Und dann sagen wir auch, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, die Relevanz der Lyrik zu hinterfragen oder rauszuarbeiten. Und da ist es auch wieder. Wer nimmt sich denn schon mal Zeit für dieses intensive Buchlesen, ohne sich ablenken zu lassen? Diese Tasse Tee bei Kerzenschein? Oder wer nimmt sich denn auch die Zeit, ein Gedicht, was ihm gerade ins Auge gesprungen ist, nicht nur zu lesen, sondern auch darüber nachzudenken, was bewirkt dieses Gedicht gerade bei mir und warum löst es die Gedankengänge aus. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass die wenigsten Menschen sich diese Gabe noch beibehalten haben.
Ich habe zu meinem Gedicht, ich hatte es in meinem WhatsApp-Status und ich muss ehrlicherweise zu meinem Gedicht sagen, es ist technisch jetzt gar nicht so, also das ist jetzt nicht eines meiner besten Gedichte. Jedenfalls würde ich es so beurteilen. Und natürlich, ich wollte die Replik schreiben, weil ich einfach das Thema auch spannend fand und auch irgendwie eine Stimmung dazu hatte. Und habe das dann ja auch gemacht, aber es war schon auch irgendwo so ein bisschen so okay, das muss jetzt so oder das muss jetzt was werden und habe dann eben vom Versmaß her, das sind immer zwei Strophen, die gleiche Versmenge haben, also erst 4-4, 3-3, 2-2, 1-1 habe mir das dann so überlegt und das ist jetzt vielleicht nicht die allertollste Ausführung, wie ich es gemacht habe, interessanterweise habe ich das dann in meinem WhatsApp-Status drin gehabt und es kam sehr, also im Vergleich zu sonst haben, glaube ich, sonst reagiert niemand und oder vielleicht mal eine Person. Ich will ja gar nicht sagen, dass das Ganze dann auswirkungslos ist, sondern die Menschen lesen und von manchen erfahre ich da auch im Nachhinein so, ah oh, ja, wow, hab deine Gedichte gelesen, fand ich total schön. Und das ist auch absolut richtig so. Also ich, natürlich, der Dichter durstet nach Applaus so ein bisschen, aber das muss ich gar nicht haben. Aber diesmal, und das fand ich eigentlich das Erstaunliche, diesmal haben einige, ich glaube, es waren 7 oder 8 Leute, die sich dafür bedankt haben. Und wo ich sage, okay, vielleicht habe ich einen Nerv getroffen in dieser Zeit. Ne? Irgendwas scheint die Leute zu beschäftigen, wenn sie das Gedicht lesen, wo sie sagen, oh, ja, boah, das, also ich treffe, also es trifft irgendwie auch so viel Zustimmung, dass ich dann sogar nach dem Autor reflektiere, jawohl, boah, das holt mich gerade ab, das nimmt mich mit, ich stimme darin überein, was auch immer es ist. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant und habe dann immer überlegt, boah, was geht in den Leuten gerade vor? Was lässt sie so sehr zustimmen zu diesem Gedicht? Und das hat mich dann schon beschäftigt.
Also es ging mir ähnlich, Stefan. Bei mir kam dann erstmal Nachfragen, ob alles in Ordnung ist, weil es ja doch schon eine düstere Stimmung hat. Und dann habe ich auch gesagt, naja, ich habe mein lyrisches Ich auf Wanderschaft gezeichnet. Ist natürlich auch eine Sache, ne, was uns Lyriker und Lyrikerinnen einfach anhaftet. Nicht alles ist jetzt autobiografisch, sondern das ist halt auch eine Gabe, sich in Schwingungen reinzudenken und auch im wahrsten Sinne des Wortes die Fantasie auf Reisen gehen zu lassen und das zu verdichten. Ich konnte dann sagen, ja, es geht mir gut, mein Leben verrinnt nicht. Trotzdem ist es, und das war auch eine schöne Rückmeldung, die ich bekam, Mensch, die Bilder, die da drin sind, gefallen mir sehr, sehr gut von der Stimmungslage.
Ja, ja,
und
ja.
So wie du es gesagt hast, offensichtlich hat das Thema einen Nerv getroffen der Menschen.
Mhm. Also ich würde mal zusammenfassen, es ist Dezember, es ist wieder einmal der Weihnachtstrott-Stress-Terror. Die Menschen erkennen es wieder einmal, sehen Lyrik oder Worte oder es könnte ja auch ein Lied sein, das es aufnimmt und stimmen darin überein und sagen, ja, genau so, was hier geschrieben, gesagt, gesungen wird, ist richtig. Ich stimme darin überein, die Kritik, die hier angebracht wird, stimmt. Und trotzdem geht die Welt weiter, wie sie ist.
Das könnte schon die Lyriker in uns zur Verzweiflung bringen, oder?
So ein bisschen schon. Andererseits ist das auch unsere Daseinsberechtigung.
Das wollte ich gerade nämlich noch ergänzen. Das ist ja ein ja, Paradoxon. Wir wollen es verhindern, aber gleichzeitig ist es ja Nährboden für unsere Gedanken.
So, und jetzt will ich das Gedankenexperiment weiterspielen. Stell mir vor, es wäre tatsächlich so. Imagine.
Jetzt triffst du einen Nerv bei mir, das weißt du.
Ich weiß. Um den guten, weisesten John Lennon zitiert zu haben, die Leute würden tatsächlich auf es umsetzen. Und es würde in der Masse, vielleicht bei allen, aber tatsächlich sagen, so, nee, dieses Weihnachten, nein.
Es kämen die Betriebe überein, Weihnachtsfeier, liebe Leute, nee. Das macht im Büro, trefft euch eine halbe Stunde auf dem Weihnachtscafé und die will, oder ein Stündchen und das war's und so weiter, alles gut. Und ja, es würde tatsächlich so, und Geschenke, ach Gott, komm, lass mal Geschenke bleiben, lass was sein. Ne? Ich meine, es geht um den Austausch von Geld. Der eine kriegt einen Gutschein für Amazon von 25 Euro, der andere für Douglas von 25 Euro. Man hätte sich 25 Euro sparen können. Und letztlich ist es auch unkreativer Mist. Wie auch immer. Und es würde durchgesetzt werden. So, und man sagt einfach, nee, Ruhe, was wäre da? Imagine.
Dann wäre Ostern, Stefan.
Ein weiterer christlicher Feiertag, von dem die Leute eigentlich gar nicht mehr wissen, warum man ihn feiert. Aber gut.
Aber jetzt, das lassen wir drin, das schneidet man nicht raus.
Natürlich
Du,
nicht.
absolut. Stefan, aber du hast noch ein Experiment gestartet. Wenn wir jetzt mal gerade bei Gedankenmodellen sind,
Ja.
wir haben gesagt, uns Lyriker und Lyrikerinnen, wir haben eine Daseinsberechtigung. Und dann hast du mir etwas zugeschickt, wo ich offen gestanden hier allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, mir ist erstmal der Mund offen gestanden, nicht
Na
vor
hallo, sag ich
Begeisterung,
nicht.
sondern ich war geschockt. Was hast denn du da
Genau, weil
gemacht?
ich habe dir ein Gedicht geschickt, wie allzu häufig.
Ja.
Ich würde das Gedicht einfach vortragen und dann kommen wir gleich darauf, warum es dich so aus den Latschen gehauen hat.
Gerne.
Gut. Niemand schlafe in dieser Nacht. Alle sind wach und alle sind hellwach, denn draußen braut sich etwas zusammen, das uns alle in Gefahr bringen könnte. Es ist still in dieser Nacht. Kein Lüftchen regt sich, kein Stern leuchtet hell. Doch wir alle warten auf das, was kommen wird. Denn wir wissen, es wird uns alle erfüllen. Niemand schlafe in dieser Nacht. Keiner darf sich ausruhen, keiner darf entspannen. Denn wir alle müssen bereit sein für das, was kommen wird. Wir müssen bereit sein. Doch wir alle hoffen, dass die Nacht vorbeigehen wird. Dass der Morgen kommt und die Sonne scheint. Und dass wir alle wieder in Frieden leben können. So, das war das schockierende Gedicht,
Das, das,
was
das
ich
hört,
dem lieben
das,
Frank
das hört sich
geschickt
so, 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 ja, ich habe es jetzt nochmal gehört, das hört sich so schön an. Also
habe.
das, ne, und jetzt
Ja.
würde der ein
Jetzt
oder andere
muss.
sagen, Mensch, warum ist der denn schockiert? Das
Genau, richtig.
ist doch ein schönes Gedicht.
Aber,
Ja.
also es hat gerade eine menschliche Stimme bekommen, aber, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gedicht wurde von einer künstlichen Intelligenz, von einem Chatbot geschrieben. Ich habe in einem Chatbot eingegeben, schreibe ein Gedicht mit dem Thema Niemand schlafe. Und das war das Ergebnis der künstlichen Intelligenz. Und das habe ich Frank geschickt. Und als ich selber gelesen habe, habe ich gesagt so, oh. Oh, also ich war reiflich ernüchtert
Ja.
und angegriffen
Ja. Also
von der KI.
dieses Angegriffen, also hätte ich nicht gewusst, dass es von der KI ist, hätte ich gesagt, ja, das ist ein schönes Gedicht, da hat sich jemand oder Gedanken drüber gemacht, über das Thema. Und dann mit dem Wissen, dass das halt von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde, da bin ich so zusammengezuckt, da habe ich gesagt, naja, das ist ja dann seelenlos, hart, künstliche Intelligenz, wo ist da die Seele? Wir sprechen ja viel von Seelenlyrik. Offensichtlich ist dann ein Algorithmus, der so intelligent Worte und Reimschemata zusammen mischen kann, dass ein Gedicht raus entsteht. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viele Gedichtbände kommen denn jetzt raus, wo dann vielleicht künstliche Intelligenz was rausgespuckt hat und jemand hat das dann als sein Urheberrecht gemacht. Puh, das ist ja jetzt eine Diskussion, die wir da aufmachen, dann auch für andere Thematiken, wo künstliche Intelligenz reinkommt. Ja, jetzt kann man sagen, Relevanz der Lyrik, wird das dadurch aufgespült?
Nein, und zwar möchte ich ganz klar sagen, warum nicht. Und zwar, zunächst mal, ja, hier hat ein Computer, eine Software, eine sehr, schon sehr tolle Software, mit für uns nicht mehr überblickbar, für uns nicht mehr in einer unüberblickbaren Menge an Parametern gefüttert, geschrieben. Aber was hat sie gemacht? Zunächst mal können wir sagen, okay, gut, das war jetzt alles relativ, also da ist jetzt kein Sprung drin in den Bildern, ne? Also das war relativ plakativ. Aber gut, das kann man ja machen. Das ist ja soweit so zulässig. Und jetzt sind es aber die Worte. Diese KI nimmt Worte, die letztlich aber im Leser Lyrik werden. Das heißt, die Lyrik entsteht im Menschen. Es hätte ein einziges Wort sein können, das für irgendjemanden in dem Moment sagt, boah, ja, wo irgendjemand erkennt, sagt, ja, das ist gerade das Wort. Ich habe es in einem Gedicht mal das Seelenwort genannt, das irgendwie gerade eine Resonanz in mir bringt. Und das kann nur der Mensch. Diese Resonanz, dieses Gefühl, das kann nur im Menschen erzeugt werden. Und ja, jetzt natürlich, wir kommen nicht aus. Zusammengeschrieben wurde das von der KI. Aber erstens, es war immer noch meine Intention, das da reinzugeben. Und es ist immer noch der Mensch, der darauf reagiert. Und der letztlich das Ganze annimmt. Natürlich bleibt eine gewisse Ernüchterung zu sagen, wofür eigentlich der Autor noch, wofür der Lyriker noch. Der Lyriker verrichtet eine ganz bestimmte Arbeit für den Menschen, das macht die KI nicht. Er durchlebt, er durchdenkt, er durchfühlt einen gewissen Sachverhalt. Das macht eine KI nicht. Deswegen wirkt sie auch eher plakativ. Während wir uns mit unserer Vergänglichkeit ganz individuell auseinandersetzen, in den Bildern hin und her springen, und für die Menschen vorführen. Du warst nicht schlafend in dieser Nacht. Du warst wach, Frank, als du das geschrieben hast. Und das ist doch eigentlich die Qualität, die dann hinter der Lyrik steht. Dass da jemand war, der das durchlebt, durchfühlt, durchdacht hat. Die KI hat Worte genommen und zueinander geführt und eine Semantik daran gepackt. Ja, natürlich, das trifft auf uns. Wir reagieren darauf und sagen, wow, das ist ganz nett. Aber es ist nie das Gleiche, als wenn ein Mensch es geschrieben hat und man weiß, ein Mensch hat das Ganze durchfühlt.
Ach, Stefan, die letzten Worte, die du gesagt hast in den letzten Minuten, die lassen mich doch wieder an die Relevanz der Lyrik hoffen. Und künstliche Intelligenz wird in unser Leben einfließen. Aber mit dem, was du gerade gesagt hast, das waren für mich sehr markante Sätze. Einmal, dass wir als Lyriker ja das Durchleben, Durchdenken, Durchfühlen, was wir schreiben, dass das einen Unterschied ausmacht. Und dann hast du auch was ganz Wunderbares gesagt. Lyrik entsteht im Menschen. Das heißt, das, was Lyrikerinnen und Lyriker aussenden an Botschaften, das trifft auf Resonanz bei einem anderen Menschen und diese Resonanz wird dann in deren Lebensumgebung interpretiert, kommt weiter ins Raumgebende. Das ist ja auch ein Bild, was wir sehr oft zeichnen, dass der Gegenüber, der das Gedicht empfängt, dann Raum gibt mit seiner Lebenserfahrung und so die Lyrik weiter wachsen lässt. Und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir wirklich Hoffnung, was du gerade gesagt hast.
Ich würde gerne noch ein Beispiel vielleicht abschließend anbringen. Und zwar, ich habe ja darüber geschrieben, über Emily Dickinson. Emily Dickinson hat zu Lebzeiten von ihren 1765 Gedichten 7 veröffentlicht. Das heißt, ihr komplettes lyrisches Schaffen, das muss man sich vorstellen, hat sie für sich behalten. Sie hat daran geschrieben, hat kaum mit jemandem darüber gesprochen. Das heißt, das Ganze ist nie an die Öffentlichkeit gedrungen und hat dann, sie verstarb und dann kamen ihre Gedichte zu den Lesern. Und es gab nie eine Interpretation. Die gab es immer erst, als sie schon verstorben war. Das heißt, sie hat nie eine Resonanz ihrer Gedichte so ernsthaft erlebt. So, und jetzt frage ich nach dem Unterschied. Zum einen, wir kriegen die Lyrik von Emily Dickinson und wissen, wie das entstanden ist. Dass das nämlich eine völlige Privatheit ist. Ein Leben an Lyrik, was wir dort bekommen und uns übergeben wird. Oder man sagt uns, nein, er hat eine KI geschrieben. Das wäre doch nicht mehr das Gleiche. Dann würden wir sagen, ja, okay, tolle Worte, ich kann in diesen Worten etwas erkennen, aber diese das Leben darin, was wir im Vergleich bei Emily Dickinson wissen, wo wir sagen, boah, die hat ihr komplettes Leben geschrieben, hat das da reingepackt mit allen Lieben, Leiden, Sehen und Fühlen. Und das übergibt sie immer noch, weil es unbesprochen war zu ihren Lebzeiten, ergibt sie immer wieder den Leser. Das wird eine KI nie hinbekommen.
Da hast du
Das
recht.
geht gar nicht. Also die KI hat keine Biografie, die sie da reinpacken kann, sondern sie nimmt die Worte so, wie sie in der Welt sind.
Stefan, so lassen wir es stehen.
So, lass mal stehen, lieber Frank. War eine ganz tolle Folge. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir mal wieder in Ruhe lyrisch zu durchdenken, lyrisophieren.
Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz würdiger Abschluss, Stefan. Danke für deine, also würdiger Abschluss der zweiten Staffel. Danke für deine Gedanken, auch die Impulse, auch das Experiment, mit der Replik und dann zusätzlich noch mit der künstlichen Intelligenz. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Thema, drüber nachzudenken. Und ich habe heute einen Satz von dir gelernt: Lyrik entsteht im Menschen. Ein wunderbarer Satz, Stefan.
Das ist so. Und so nehmen es hoffentlich auch unsere Hörer mit. Gerne darauf, auf alles, was wir heute besprochen haben, Resonanz von Menschen. Die Resonanz von KI kann uns erspart bleiben. Da brauchen wir mal gar nichts drauf geben. Aber Resonanz von Menschen, die wollen wir doch immer gerne aufnehmen.
Stefan, ich danke dir recht herzlich und freue mich dann, sofern wir die Inspiration haben, dass wir dann zur gegebenen Zeit die dritte Staffel angehen werden.
Ja, wird passieren. Auf jeden Fall, Frank. Das wird passieren.
Stefan, komm gut ins neue Jahr 2023 rein.
Dankeschön, du auch und liebe Hörerinnen und Hörer, auch alle.
Genau, bis dahin.
Also,
Tschüss.
bis dahin, tschüss.
Mit dem Appell der Stille und dem Herausarbeiten, dass Lyrik im Menschen entsteht, schließen wir hiermit die zweite Staffel unseres Podcastes Lyrische Bouquets aus dem Glas des Lebens. An dieser Stelle nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Jahreswechsel, einen guten Start in das neue Jahr. Und sofern wir die Muße finden, die Kreativität finden, wird es eine dritte Staffel geben. Wir freuen uns drauf und senden herzliche Grüße. In Vertretung heute Stefan Mörs und ich, Frank Richter. Bis zum neuen Jahr. Bis dahin.